Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Und bevor ich unseren heutigen Gast ja präsentiere und vorstelle, sei mir an der Stelle noch gestattet, dass ich kurz noch loswerden möchte, dass ich mega, mega emotional berührt, muss ich fast sagen, war und beeindruckt war, welches extrem hohe Feedback ich zu meinem letzten Podcast ja bekommen habe. Und ich mache das Ganze ja jetzt 2,5 Jahre und es war unfassbar, kaum war der Podcast veröffentlicht, ging es los mit Nachrichten auf allen Kanälen. Ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen, WhatsApp-Nachrichten, LinkedIn-Kommentare und so weiter. Also ich scheine mit dem Thema doch wohl gerade ein sehr emotionales Thema losgetreten zu haben. Und auch da, wo ich überall hinkomme, werde ich darauf angesprochen, dass da so viel Wahrheit drin war und dass der Podcast so wie Öl runtergegangen wäre. Also von daher, wie gesagt, nochmal danke für das Feedback. Und ich muss sagen, mich hat es natürlich dann auch nochmal motiviert, nochmal mehr in dieses Thema einzusteigen und nochmal weiter da Licht rein zu bringen und vielleicht das nochmal mehr den Ball auch aufzunehmen. Und ich habe vor kurzem Professor Dr. Patrick Peters ja kennengelernt und damit komme ich zum Gast unseres heutigen Podcastes. Wir sind in einem ganz anderen Kontext zusammengekommen, dazu gleich später mehr. Gibt es auch vielleicht schon in News zu berichten, auch zu einem Projekt, was im nächsten Jahr bei CEC und bei mir ansteht. Da schließt sich dann nachher vielleicht am Ende des Podcastes auch der Kreis. Und ja, Professor Dr. Patrick Peters wird zu diesem Thema auch nochmal sehr, sehr viel zu berichten haben. Und deswegen freue ich mich auf unsere heutige Ausgabe, wer er ist, was er macht. Ja, da werden wir gleich drauf eingehen. Und ich wünsche natürlich wie immer ganz, ganz viele Impulse aus unserem heutigen Beitrag.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Patrick, ich habe gerade schon so ein bisschen die Tür geöffnet zu dem, was wir heute machen wollen. Und es schließt sich wirklich sehr, sehr gut zu meiner letzten Veröffentlichung an. Ich habe ja meinen letzten Podcast veröffentlicht zu dem Thema, sind Werte nur bla bla und was Werte im Unternehmen auch bewegen können. Und du bist ja auch in einem ganz, ganz ähnlichen Kontext ja unterwegs. Und dass wir noch mehrere Parallelen haben, darüber werden wir auch gleich noch ja auch berichten. Wir mussten eben schon so lachen, dass ich heute da sitze und den Podcast ja aufnehme an einem Ort, wo du nur 3 Kilometer Luftlinie wohnst, ja, und uns eine ganz große Leidenschaft verbindet und das ist Borussia Mönchengladbach. Also von daher gibt's ja gar keine schönere Begegnung, als zum einen über Gladbach zu reden, aber da könnten wir auch, glaube ich, wenn Tommy Schmidt noch dann eingeladen worden wäre, könnten wir einen Dreier-Podcast machen oder ob wir heute über das Thema Werte reden. Aber Patrick, bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich dir erstmal das Wort geben. Stell du dich erstmal vor, wer du bist und was du machst und dann steigen wir ins Thema ein.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass ich heute hier sein darf. Und in der Tat, es war eine schöne Koinzidenz, dass wir tatsächlich gerade nur 3 Kilometer Luftlinie oder 15 Fahrradminuten hier auseinander sind. Du im Hotel am Borussia-Park und ich bei mir im Homeoffice in Mönchengladbach. Ja, mein Name ist Patrick Peters, freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin promovierter Germanist und Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien an der Allensbach Hochschule in Konstanz, eine Fernhochschule in Baden-Württemberg. Wir sind voll auf digitale Lehre konzentriert und ich darf dort auch das Amt des Prorektors für Lehrmittelentwicklung und Forschung innehaben. Ich bin ausgebildeter Wirtschaftsjournalist, seit vielen Jahren auch als Kommunikations- und PR-Berater tätig und insbesondere auch, das ist auch eine gemeinsame Schnittmenge, die wir haben, als Buchautor. Ich habe mittlerweile 10 Bücher veröffentlicht und bin Herausgeber einer Reihe mit dem Namen Wirtschaft kontrovers im wunderbaren Kohlhammer Verlag in Stuttgart. In der Reihe, wenn ich den Blog kurz noch einschieben darf, habe ich auch selbst
veröffentlicht
und zwar tatsächlich auch sehr wertebezogene Publikationen. Ich habe angefangen mit einer Monographie über nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmensethik, angelegt als Leitfaden für die unternehmerische und organisationale Praxis. Habe dann mit einem Kollegen der Hochschule ein Buch über Diversity Management geschrieben und im Frühjahr 2024 das Buch Konsum in der Krise veröffentlicht, in dem ich mich kritisch mit bestimmten Entwicklungen der modernen Konsumgesellschaft auseinandersetze und hinterfrage, ob wir nicht mehr Werte bei unserer eigenen Konsumorientierung brauchen und dieses Wertegerüst tatsächlich einfach philosophisch herleite, einmal von Aristoteles, einmal von Immanuel Kant, die so meine Gewährsleute in der gesamten Wirtschafts- und Unternehmensethik sind. Naja, parallel habilitiere ich mich gerade an der Universität Essen im Fachbereich germanistische Mediävistik, schreibe auch über ein wirtschaftsethisches Thema, nämlich Wirtschaftsethik in der Literatur zwischen 1400 und 1600, sodass sich da auch wieder ein Kreis schließt. Einmal die Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite, die Ethik in der Mitte und dann die Kultur- und Literaturwissenschaft auf der anderen Seite.
Ja, dass die Themenfelder sind, die mich seit vielen Jahren auch ganz extrem beschäftigen und triggern. Ich sitze natürlich von der anderen pragmatischen Seite sozusagen im täglichen Tun, ja, das Unternehmer, ja, Lebens dann auch begleiten darf und die Dinge, die du natürlich jetzt hier sicherlich in großer Tiefe, und da freue ich mich riesig auf das Gespräch, auch in großer Tiefe und auch in wissenschaftlicher Tiefe natürlich auch da thematisierst, ja, wie kriegen wir diese Dinge natürlich letztendlich dann auch in die Praxis, ja, in die Unternehmen auch transportiert? Was heißt das für das tägliche Wertekorsett, ja, die in der Führung oder bei den Mitarbeitern auch ankommen? Und deswegen, wie gesagt, bin ich heilfroh, dass wir uns getroffen haben. Und ich hatte letztens schon gesagt, ja, wir haben so viele Ansatzpunkte auch, wo ich mich freue, dass du uns auch unterstützen kannst. Ich hatte eben gerade schon Tommy Schmidt genannt, den ja auch der ein oder andere kennt, und der ja auch tolle Podcasts auch macht. Und der Tommy Schmidt hat ja bei seinem Podcast Copper TS so ein Expertenteam gegründet, ja. Und ich habe Andreas Mehl jetzt auch schon da ins Rennen gebracht als einen der Experten. Also du würdest dich auch anbieten, ja, da regelmäßig sozusagen in die Podcasts reinzukommen, weil ich weiß jetzt schon allein aus dem, was du gerade gesagt hast, aus deinen Büchern, die du geschrieben hast, glaube ich, das sind ja schon allein 10 Folgen, die wir damit befüllen, ja, können auch. Aber fangen wir doch mal so mit dem, vielleicht machen wir heute mal so die Meta-Ausgabe, ja, um mal so ein bisschen von oben drauf zu schauen. Und dann können wir ja in späteren Folgen dann vielleicht nochmal einzelne Themen ja auch weiter vertiefen. Aber ich würde erstmal ganz weit vorne anfangen. Wieso bist du denn so in den Bereich überhaupt reingegangen? Was hat dich da getriggert, dass du überhaupt deinen beruflichen Werdegang genau hier gefunden hast und da auch immer mehr dich damit beschäftigt hast? Also was war da deine Motivation? Lass uns daran mal so ein bisschen teilhaben an deiner Geschichte.
Also da muss ich dann tatsächlich, ich bin ja auch nicht mehr so ganz flatschjung, auch schon wieder ein paar Jahre auch zurückgehen. Ich habe klassisch nach dem Studium Tageszeitungspraktikum gemacht und bin dann relativ schnell einfach ja freier Autor geworden für unsere regionale Tageszeitung und dann dort in eine Redaktionsgesellschaft eingetreten, die bestimmte ja, redaktionelle Beilagen produziert hat. Dort war ich dann 10 Jahre tätig insgesamt, habe parallel meine Doktorarbeit geschrieben, mit dementsprechend promoviert worden und hatte in dieser Zeit schon immer mehr Anfragen von Unternehmen, unter dem Motto, ja, was du für die Zeitung schreibst, kannst du doch auch mal für uns machen. Und so bin ich dann letztlich wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich in die PR- und Kommunikationsberatung gekommen, was ich jetzt seit Ende 2010 auch als Freiberufler weiterhin praktiziere, also die klassische medienorientierte Beratung von Unternehmen, was Reputation und Positionierungsmanagement angeht. Also ein relativ klassisches PR-lastiges Geschäft. Naja, und dann irgendwann kam die Entwicklung in Richtung der Professur für PR, Kommunikation und digitale Medien, was natürlich immer auch Schnittstellen zu ethischen Fragestellungen hat. Und da ich mich selber mit dem Thema Philosophie und Ethik lange beschäftigt habe, war dann der Gedankensprung gar nicht so weit zu sagen, wie bringt man diese Punkte zusammen? Und wie muss man sich eigentlich erstmal ethisch und werteorientiert aufstellen, um als Organisation tatsächlich auch Vertrauen zu wecken und sich seinen guten Ruf zu erarbeiten? Denn reden kann man viel, man muss aber auch tun. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit den Themen zu beschäftigen, auch ein bisschen getriggert von der allgemeinen Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft. Und dann war der Weg gar nicht so weit zu sagen, man kommt aus dem Kommunikationsmanagement an der Schnittstelle zum Ethik- und Wertemanagement. Und dann kommt dann auch manchmal Gevatter Zufall zu Hilfe. Ich habe dann über einen Kontakt unsere Mönchengladbacher Hochschule kennengelernt, habe dort die Vorlesung über Wirtschafts- und Unternehmensethik übernommen, habe über diesen Kontakt den Kolamer Verlag kennengelernt, dort mein Buch über Wirtschafts- und Unternehmensethik geschrieben. Und dann, das kennt ja jeder selber, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen, so dass ich jetzt eben an der Allensbach Hochschule, also meiner Haushochschule, das Thema vertrete, als auch an der Hochschule Niederrhein und dementsprechend auch publizistisch dort aktiv bin. Und
Ja,
dann
sehr
setzt mich
gut.
das natürlich fort.
Ja, absolut. Wenn das Ganze mal rollt, dann rollt's. Ja. Ja, lieber Patrick, dann lass uns da mal vielleicht so ein bisschen rantasten auch an die Thematik. Ja, jetzt, ich kann dir natürlich da vielleicht auch die erste provokante Frage ja mal stellen. Was bedeutet denn aus deiner Sicht überhaupt Ethik in einem Unternehmen? Oder ist Ethik überhaupt der Zeitgeist? Können wir heute über Ethik reden, wo es doch vielleicht eher um den EBTA geht oder um die KPIs, ja, die passen müssen? Also was ist heute Platz für Ethik im Unternehmen oder was bedeutet Ethik im Unternehmen aus deiner Sicht?
Also erstmal, was bedeutet Ethik generell? Ja, machen wir es mal einfach. Ethik generell bedeutet ja, jemand anderem objektiv nichts Schlechtes zuzufügen. Das ist ja erstmal Ethik. Wir können den Begriff auseinandernehmen. Ethik ist ja sozusagen die Wissenschaft der Moral und moralisches Verhalten heißt, dem anderen nichts Schlechtes zuzufügen. Das ist erstmal ganz einfach. Und du hast gerade einen interessanten Ansatz genannt. Naja, ist heute Platz für Ethik oder reden wir eher über EBITDA, KPIs und so weiter? Aber da ist ja genau Platz für Wirtschafts- und Unternehmensethik, denn Wirtschaftsethik versucht ja genau diesen Ausgleich zu schaffen, wenn wir hier so eine Linie haben, Moral auf der einen Seite und Markt auf der anderen Seite. Und Wirtschaftsethik ist ja nicht umsonst ein Kompositum aus Wirtschaft und Ethik. Es geht eben nicht darum, auf Moral zu verzichten und alles dem Gewinn oder dem Umsatz zu unterwerfen oder zu sagen, naja, Gewinn, Umsatz brauchen wir alles nicht als Unternehmen, wir schauen nur auf die Moral. Es geht genau darum, diese Trennschärfe in der Mitte hinzubekommen, dass man einen dauerhaften Ausgleich schafft zwischen moralischer Anforderung, moralischer Verpflichtung auf der einen Seite und eben marktlichen, wettbewerblichen Bedingungen auf der anderen Seite. Denn eines muss ja klar sein, ein Unternehmen ohne Umsatz kann nicht existieren. Das gibt es einfach nicht. Und wenn ich mich dann in der Folge zum Beispiel moralisch positionieren möchte, nachhaltig positionieren möchte, das kostet Geld. Und das Geld muss da sein. Und deswegen brauche ich natürlich immer die Effizienzausrichtung hinsichtlich der Nutzenmaximierung, also Gewinn, aber eben auch abgefedert durch ein festes moralisches Gerüst. Das ist dann die moralische Ausgleichsseite. Also ja, es ist dringend Platz dafür, denn nach meinem Erachten können Unternehmen, die nicht nachweisen, dass sie ein Wertegerüst haben, auf Dauer nicht überleben, allein weil sie keine Mitarbeiter mehr bekommen werden.
Ja, das war ja auch genau das Thema, was ich das letzte Mal noch mal etwas intensiver auch beleuchtet habe. Deswegen bin ich sehr gespannt auch, was du dazu sagst auch, ja. Wie weit kann ich denn dann Ethik und Moral auch wirklich konsequent durchführen? Oder ist es ein Feigenblatt, ja, was ich mir in dem Moment so lange vorhalte, solange ich sage, es ist in Ordnung alles, was wir machen, aber wenn jetzt das Unternehmen wirklich eine wirtschaftlich schwierige Situation kommt und es geht jetzt vielleicht doch einen Auftrag anzunehmen von dem Kunden, den ich vielleicht nicht als ethisch empfinde oder der aus irgendeinem. Wir hatten neulich ein sehr spannendes Thema. Nehme ich jemanden als Kunde, der nach außen ganz klar AfD vertritt? Ja, hatten wir jetzt, war gerade bei einem Klienten von mir ein Thema und die haben sich zum Beispiel ganz klar auf die Fahne geschrieben, sie arbeiten nicht für Unternehmen oder Partner, wo sie erkennen, dass der offenkundig nicht oder dass das offenkundig nicht in der ja, demokratischen Grundordnung agiert. Ja, so, wie siehst du das? Also ist es denn wirklich dann auch mit aller Konsequenz durchführbar oder ist es dann genau zu Ende mit Moral und Ethik?
Also, wo es zu Ende ist, entscheidet natürlich jeder Unternehmer, jeder Geschäftsführer erstmal selbst. Bei den einen ist es früher zu Ende, bei den anderen später. Was du gerade geschildert hast, ist diese klassische Dilemmasituation. Wie entscheide ich mich in einer Situation zwischen Moral und Gewinn auf der anderen Seite? Das ist eine Entscheidung, die kann einem niemand abnehmen. Da bin ich ganz klar der Meinung, da kommt es auf die handelnden Individuen an und auf die persönliche Neigung dazu. Was aber klar ist, dass es Moral nicht kostenfrei gibt. Jede moralische Entscheidung kostet etwas. Weiß ich nicht, kostet ein bisschen Gewinn, kostet vielleicht ein bisschen Marktanteil, kostet vielleicht auch den Ruf als ein besonders harter, unnachgiebiger Verhandler zu sein. Irgendeinen Preis muss man dafür bezahlen. Das ist wie bei der Nachhaltigkeit. Wir können die Welt nicht kostenlos retten. Jeder von uns muss, wenn er das möchte, irgendetwas dafür tun, was uns auch Schmerzen bereitet. Denn wenn es einfach wäre, kann man sagen, dann würde es jeder machen. Und wichtig ja auch bei Moral ist, dass das ja über gesetzliche Anforderungen hinausgeht. Also wer sich ans Gesetz hält, handelt ja nicht moralisch. Der handelt gesetzeskonform, weil er im Zweifel Angst vor juristischer Verfolgung hat. Moral heißt immer, einen freiwilligen Beitrag zu leisten. Und Freiwilligkeit setzt eben voraus, dass ich bereit bin, etwas dafür abzugeben, was ich eigentlich nehmen könnte. Wenn ich darauf verzichte, dann bin ich erschüttert und sagen, jetzt habe ich mich nach meinen individuellen Vorgaben, die ich geschaffen habe, habe ich mich moralisch verhalten. Und das ist ja relativ leicht zu regeln. Wenn ich als Unternehmen einen Code of Conduct zum Beispiel auflege, ein Verhaltenskodex, und da steht drin, wir arbeiten nur mit Organisationen zusammen, die, um dein Beispiel aufzugreifen, im demokratischen Parteienspektrum angesiedelt sind. Als Beispiel. Dann kann ich das messen. Dann habe ich eine Erwartungs- und Informationssicherheit für alle, die in meinem Unternehmen Entscheidungen treffen. Das heißt, diese Frage, ja, darf ich das, darf ich das nicht, die stellt sich dann gar nicht. Weil nämlich klar geregelt ist, dass man das nicht darf. Da sind wir ja auch da sind wir auch in der Ethiktheorie nach Josef Wieland, der Governance-Ethik. Er sagt ja ganz klar, man braucht Regelwerke, die kodifiziert sind, systematisiert sind und die dann auch umgesetzt und auch kontrolliert werden. Das braucht man einfach, um diese Erwartungs- und Informationssicherheit also in moralökonomischen Handlungssituationen, Entscheidungssituationen, um die wegzunehmen, um klarzumachen, was darfst du, was sollst du tun? Also dieses normative Konstrukt, das können wir damit ganz einfach regeln. Aber sobald die Frage gestellt wird, naja, soll man nicht doch, scheint es ja mit der Unternehmensethik doch nicht ganz so weit her zu sein.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also, wenn man, wie gesagt, ich erlebe es ja nun bei vielen Unternehmen seit vielen, vielen Jahren und wir haben nun gerade in den letzten Jahren ja doch die ein oder andere Krisensituation auch erleben dürfen, auch also Corona-Situationen, die natürlich verschiedene Branchen ja komplett aus der Bahn geworfen hat. Ja, jetzt im Moment, ich habe einige große Bauunternehmen, die ich begleite. Der Hochbau ist in der größten Krise, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in der Vehemenz jetzt hatten. Ja, so, und ich habe natürlich auch Unternehmen dabei, die haben ein sehr klares Wertegerüst, die haben einen sehr hohen Ethikkodex und so weiter. Und ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, bei den einen, wenn jetzt ein Auftrag winken würde, der vielleicht nicht im ethischen Kontext wäre, aber trotzdem 20 Millionen Umsatz bringen würde und ich meine Auslastung in dem Moment im Unternehmen wesentlich erhöhen könnte, wie konsequent würde das jetzt trotzdem abgelehnt? Also ist einem nicht jetzt doch die Jacke näher als die Hose, ja? Und würde man nicht jetzt trotzdem, um seine Mitarbeiter zu sichern, um das Unternehmen, dem Überleben sozusagen, da einen Schritt näher zu bringen, gegen den Ethikkodex verstoßen oder gegen die Moral, die man sich ja mit aller Vehemenz gegeben hat, vorher dann sagen, jetzt müssen wir vielleicht doch mal kurz die Moral zur Seite legen.
Das ist ja eine gute Frage. Legt man die Moral tatsächlich zur Seite, indem man sagt, naja, wir nehmen jetzt etwas an, das vielleicht nicht 100% unserem Wertegerüst entspricht, aber damit verhindern wir starke negative Auswirkungen auf der anderen Seite, die auf bestimmte Stakeholder, zum Beispiel insbesondere die Mitarbeitenden, schwerwiegende Konsequenzen haben können. Denken wir mal dann knapp 3 Jahre zurück, als Wirtschaftsminister Habeck nach dem Überfall Russland-Ukraine ich meine, es war Katar gereist ist, um dort das Flüssiggasabkommen zu schließen. Katar ist im eigentlich westlich-demokratischen Sinne nicht der geborene Partner aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsschutzverletzungen und so weiter. Es wird trotzdem gemacht. Warum? Weil Habeck natürlich einfach sehen musste, welcher Art von Gewissen und Moral unterwerfe ich mich denn jetzt? Komme ich der normativen Erhaltung nach, Erwartung nach, die mich treibt als Bundesminister? Da habe ich einen Amtseid übrigens abgelegt und versuche, das deutsche Volk im besten Sinne ihr Gewissen zu schützen und deutsche Wirtschaft zu fördern. Oder sage ich, nee, also mit denen können wir keine Geschäfte machen, weil das widerstrebt meiner moralischen Haltung und setze dafür das, was mir in dem Falle dann näher liegt, möglicherweise unkalkulierbaren Risiken aus. Das soll nicht heißen, dass der Zweck die Mittel heiligt, aber eine moralische Entscheidung tut immer weh. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Entscheidungen Richtung nachhaltige Transformation. Man wird nie die 100% richtige Entscheidung treffen. Das ist nicht möglich. Es gibt nicht richtig oder falsch oder 100% oder schwarz oder weiß, welche Pole man nochmal aufmacht. Das kann nicht funktionieren, denn es ist immer von der individuellen Situation, von der individuellen Entscheidungsgewalt, von der individuellen Kompetenz, von Nachrichtenlage und so weiter abhängig, wie ich mich in einer spezifischen Situation entscheide und auch unter welchem Handlungsdruck ich stehe. Und das ist doch klar, wenn ich mich entscheiden muss, baue ich für eine, jetzt mal ins Blaue, baue ich die Parteizentrale einer nichtdemokratischen Partei oder sichere ich als Security-Unternehmen deren Parteitag oder was auch immer oder gehe ich zum Amtsgericht und melde Insolvenz an. Also ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss.
Also da ist spannend, dass wir gerade über so ein Thema auch reden, weil ich habe tatsächlich Klienten von mir, ja, die genau in dieser Situation waren, ja. Ich berate seit Jahren eine große Hotelgruppe im Westen und ist ja bekannt, dass letztes Jahr in Essen war ja der Parteitag, ja. Und die haben genau die Anfrage gestellt, ja, ob sie in einer relativ, ich sage jetzt mal, beleglosen Zeit, ja, wo die Auslastung der Hotels damit wesentlich nach oben gegangen wäre, mit ihrer kompletten Organisation die Hotels hätte buchen können. Und mein Unternehmer, der sich auch, die Familie, ich liebe ich arbeite mit denen seit über 20 Jahren zusammen und die sind sehr, sehr ethisch, sehr, sehr nachhaltig. Die haben wirklich die Lebens mit aller Konsequenz. Und die Konsequenz war wirklich, dass sie es abgesagt haben. Sie haben gesagt, nein, obwohl den Umsatz hätten wir gut gebrauchen können und wir hätten ja alle mal die Augen zumachen können und vergessen können, für wen die da aktiv sind. Aber die haben wirklich gesagt, nur alleine aus dem Risiko heraus, wenn die Medien ja an den Tagen da um die Häuser rumgelaufen wären und es wäre das Logo dann zu sehen gewesen, dass die da übernachten oder irgendwas, ja, dass man sich als Familie konsequent dagegen ausgesprochen hat. Und ich habe gesagt dann auch nachher, wow, jetzt habt ihr bei mir noch mehr Respekt, ja, euch verdient, ja. Ich hätte es auch verstehen können, wenn ihr es gemacht hättet, aber mit aller Konsequenz, sie haben nicht eine Sekunde reflektiert, es war klar, wir machen es nicht. Ja, und das fand ich überragend, ja. Also den eigenen wirtschaftlichen Nachteil sozusagen, ja, in Kauf zu nehmen, um seiner eigenen Ethik und Moral damit treu zu bleiben, ja. À la Bonheur.
Richtig, aber dennoch entspringt ja trotzdem auch dadurch ein zumindest ja mittelbarer ja Reputationsgewinn, denn sie haben ja damit auch verhindert, einen Reputationsschaden in Kauf zu nehmen, der durch Medienberichterstattung hätte kommen können. Und das ist ja auch das Interessante an Wirtschafts- und Unternehmensethik. Die darf einem ja auch was bringen. Natürlich kostet die was, aber man darf ja auch etwas davon haben. Denn nur zu fordern, du musst moralisch sein. Das ist wie, Andreas, du musst nachhaltig sein. Also du solltest nicht alle 2 Wochen mit dem Auto aus Hessen nach Mönchengladbach zum Fußball fahren, weil das ist
Ey,
schlecht.
das ist jetzt nicht fair.
Nein, nein, der Punkt ist, es gibt in der Wirtschaftsethik den Begriff der Anreizkompatibilität. Das heißt, ich muss irgendeine Art von Nutzen dadurch spüren, dass ich auf etwas verzichte. Und deine Unternehmerfamilie, vor der ich auch dann höchsten Respekt habe, wenn ich das höre, hat A gesagt, es widerstrebt uns. Das ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass man sein individuelles Wertegerüst kennt und sagt, wofür man steht und das Ganze durchhält. Aber auch zu wissen, naja, wir verzichten zwar auf Geld, aber der mittelbare Vorteil, den wir dann damit generieren, beziehungsweise unser Risikomanagement, haben wir damit abgesichert. Das heißt, wir setzen uns nicht unkalkulierbaren Risiken aus, die gegebenenfalls auf Dauer den wirtschaftlichen Gewinn, den wir kurzfristig gemacht hätten, sogar überschritten hätten. Also, und das war ja der Anreiz, also der ökonomische Anreiz, sind wir zu sagen, naja, das ist für uns auch präventives Krisenmanagement, weil wir möchten nicht auf allen Medienkameras sein, dass bei uns Antifa auf die gesagte Partei dann trifft vor unserem Hotel. Das wollen wir einfach nicht. Das ist also ein Anreiz und das ist auch völlig legitim, anreizorientiert vorzugehen, weil wenn kein Anreiz besteht, irgendwas zu tun, dann widerstrebt es uns ja, das zu machen. Warum sollen wir Dinge machen, von denen wir nichts haben?
Patrick, ich will nochmal da einen Schritt weitergehen. Wer definiert denn aus deiner Sicht, ich meine jetzt klar, EFQM-Modell haben wir hoch und runter gebetet, ja, und auch Simon Sinek und Y kennen die meisten unserer Hörenden. Aber vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht, mit deinem Background, wer definiert denn, was im Unternehmen Ethik und Moral ist? Wer legt das denn fest? Oder wie integrativ ist das Ganze? Oder gibt es die goldene Regel, wer das Gold hat, macht die Regel? Oder also wie würdest du das jetzt definieren aus deiner Erfahrung heraus?
Es hängt natürlich ein bisschen von der unternehmerischen Struktur ab. In den klassischen KMUs, die inhabergeführt sind, gibt meines Erachtens der Unternehmer, die Unternehmerin, beziehungsweise die Eigentümerebene, gibt aufgrund ihrer individuellen ethischen Haltung, also ganz klar Individualethik auf der Mikroebene, gibt die ethische Leitlinie vor, dass dann kodifiziert wird, woran sich die Mitarbeitenden messen lassen, aber woran sich die Mitarbeitenden natürlich auch immer orientieren können. In größeren Unternehmen ist es dann zum Beispiel ans Ethik-Office ausgelagert, beispielsweise einen Nachhaltigkeitsbeauftragten an irgendeine andere Stelle in Kombination mit Vorstand, mit anderen Funktionsträgern und natürlich auch hervorgehend aus der Geschichte und sicherlich irgendwo auch marktlichen Erwartungen. Wenn wir mal auf den Großteil, also auf die größte Menge der Unternehmen in Deutschland schauen, ist es die Haltung auf Eigentümerebene, die dann eine Rolle spielt. Denn Ethik, Moral fangen immer ganz oben an. Führungskräfte, insbesondere Eigentümer, haben immer die Vorbildfunktion. Und von da geht das runter. Und da sind wir auch bei meinem Kernthema, nämlich die individuelle moralische Ausprägung. Da sehe ich eben für mich immer Immanuel Kant als Vorbild, kategorischer Imperativ, handle so, dass deine Handlung zum allgemeinen Naturgesetze werden soll. Das heißt, wozu ich mich entscheide zu tun, sollte ich unter der Prämisse tun, dass andere genauso handeln. Also, dass alle gleichermaßen davon betroffen sind. Und wenn ich sage, das finde ich gut und das reflektiert habe, natürlich immer, dass ich bei einigermaßen klarem Verstand bin und nicht super finde, wenn sich alle gegenseitig betrügen, aber das nehmen wir mal raus. Das heißt, wenn ich sage, die Handlung, die ich jetzt vollziehe, die Entscheidung, die ich treffe, die halte ich für so richtig, dass alle das tun sollten, auch wenn ich davon der Betroffene wäre, dann bin ich für mich auf dem richtigen Weg. Wenn ich aber sage, ja Moment, wenn der andere das macht und ich bin der Betroffene, dann will ich das aber nicht. Dann sollte ich auch nicht so handeln, weil dann bin ich nämlich rein in der Eigennutzmaximierung und vergesse aber die Moral. Aber es geht ja darum, eben immer einen Ausgleich zu schaffen. Goldene Regel der ökonomischen Ethik, die gibt es ja tatsächlich von Andreas Suchanek formuliert. Da geht es um Investitionen in die Bedingungen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit. Da haben wir wieder ja diesen Kooperationsgedanken. Es geht um Gemeinsamkeit, es geht um gemeinsamen Nutzen. Haben wir auch schon bei Adam Smith im Utilitarismus. Höchste gesamtgesellschaftliche Nutzenstiftung. Das ist das, worauf moralisch-ethische Entscheidungen meines Erachtens abzielen wollen. Aber wir haben überall den Nutzen mit drin. Kooperation und Nutzen, das heißt, alle sollen davon profitieren. Also sind wir ja wieder bei der Anreizkompatibilität. Und dein Spruch, wer das Gold hat, macht die Regel, passt ja dann im inhabergeführten Mittelstand doch ganz gut, denn der Inhaber gibt die Leitlinie vor. Und dann habe ich mich als Mitarbeiter in dem halt auch anzupassen. Oder ich bin da falsch. Die Entscheidung, die muss ich dann selber treffen.
Ja, das ist, ich meine, im EFQM-Modell ist es ja auch so, deswegen finde ich es auch spannend, das so aus deiner Sicht natürlich nochmal auch zu spiegeln. Wir machen es auch so, dass wir in zentrale Formulierung des Leitbildes, ja, ist bei uns ja quasi der Zukunftsentwurf, wo wollen wir mit dem Unternehmen in den nächsten Jahren hin? Und da ist immer dieser sogenannte vierte Absatz, ja, und diesen vierten Absatz wird der Nutzen für alle Beteiligten ja definiert. Und das heißt also, wenn alle was davon haben, also alle, die mit dem Unternehmen zu tun haben, Gerd Amelburg hat immer früher gesagt, wenn keiner Nachteil daraus hat, dass es das Unternehmen gibt, bis hin zur Natur, also wenn keiner Nachteil daraus hat, sondern alle was davon haben und Nutzen darin sehen, dann ist es die Mission, die auch daraus definiert ist. Und das ist letztendlich dann führend durch Vorbild, dass wenn wir das tun und alle ihren Nutzen daraus haben, dann ist es gut, was wir machen, dann sollten wir es tun, ja. Also
Aber
so müssen wir uns dann auch sehen, ja.
letzten Endes beschreibt das auch die moralische Verfasstheit einer Organisation. Alle haben Nutzen und nicht nur die internen Stakeholder, sondern natürlich auch die externen Stakeholder, bis halt eben zur Natur.
Ja, genau, richtig. Ja, also genau, alle haben was davon oder keiner hat einen Nachteil daraus, ja. Und wenn ich das dann auch noch so tue, dass dabei auch wirtschaftlich noch was dabei rauskommt,
Ja,
dann
nein,
hab ich alles richtig
aber
gemacht, ja.
wenn man das so tun würde, dass nichts wirtschaftlich rauskommt, dann hätte man ja einen Nachteil.
Ja,
Also
genau,
dann ja
richtig.
sowieso schon wieder auf dem falschen Pfad
Ja,
strategisch.
genau. Es ist auf jeden Fall, das sage ich auch immer, es ist ein ganz klarer ökonomischer Prozess natürlich auch.
Definitiv.
Ganz klar,
Also,
ja.
das darf man nicht vergessen. Auch wenn ich mir damit vielleicht jetzt nicht mal Freunde mache, aber von dieser ganzen Degrowth-Debatte zum Beispiel halte ich überhaupt nichts. Weil Schrumpfung von Unternehmen, bewusste Schrumpfung von Wirtschaft führt doch nicht dazu, dass man Nachhaltigkeit voranbringt. Denn irgendwer muss forschen, irgendwer muss entwickeln, irgendwer muss Steuern zahlen, damit solche Dinge beschlossen und umgesetzt werden können. Allein wenn man sich die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen anguckt, sind 17 Stück. Ein Teil ist vorrangig sozialbezogen, Teil umweltbezogen und so weiter und so weiter. Alle Forderungen, die dargestellt werden zur wirtschaftlichen Transformation im Sinne der Agenda 2030, erfordern Investitionen. Wenn ich Hunger bekämpfen will, Naja, klar, ich könnte sagen, das Essen kommt aus dem Supermarkt, so wie der Strom aus der Steckdose, aber wir wissen ja beide, dass das ziemlicher Blödsinn ist. Das heißt, irgendwer muss ja dafür sorgen, dass man Hunger bekämpfen kann. Durch Bildung, durch bessere Landwirtschaft, etc.
Ja.
pp. Das erfordert Forschung, Entwicklung, Produktion, Implementierung, Beratung, was auch immer. Dieser Zirkelschluss funktioniert ja eben nur, weil es die ökonomische Seite gibt. Und wenn man sich das Nachhaltigkeitsdreieck anguckt, ist wurscht, wie ich das nenne, ob ich das People, Planet, Profit nenne als Triple Bottom Line oder das Dreieck aus ökologischer, ökonomischer, sozialer Nachhaltigkeit. Selbst die SDGs, wenn ich die in die ökonomische Dimension, wenn ich die abschneide, bricht das Konstrukt komplett zusammen. Und wenn ich dann die mittelbaren Auswirkungen von Ökonomie rausnehme, dann pulverisiert es sich sogar. Also dann ist nichts übrig. Deswegen, wir brauchen Wirtschaft und Unternehmen müssen Gewinn machen. Wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung zur Stakeholder Economy anguckt, also hervorgehend Shareholder Value von Friedman, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, werden die allermeisten Hörenden kennen, hin zur stakeholder-orientierten Economy, natürlich stark verbunden ja mit dem Ansatz der Purpose Economy. Geht es ja darum, ich schaffe mein unternehmerisches Purpose, das heißt, ich habe irgendeine Art von Vision und Mission, die über das Geldverdienen hinausgeht, also die den Shareholder Value Gedanken übersteigt. Shareholder Value gibt es natürlich trotzdem. Wenn man sich das Pyramide vorstellt, hat man natürlich trotzdem, der größte Teil der Fläche ist ökonomisch orientiert. Aber wenn alles läuft, dann kann ich mich darum bemühen, was möchte ich denn darüber hinaus eigentlich machen? Was ist denn mein Ziel nach dem Geldverdienen? Und dann unterscheidet sich eben der Shareholder Value vom Stakeholder Value. Der Shareholder Value sagt, Business of Business is Business, to make as much money as possible. Das ist die eine Seite. Das ist auch legitim. Wer das Unternehmer tun will, dem würde ich auch nie reinreden, wenn man
Ja,
das
klar.
eine individuelle Entscheidung ist. Er ist der Herr in seinem Haus, er macht das natürlich genau so. Andere sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Um diesen Schritt zu gehen, muss aber die ökonomische Basis stimmen. Und das verliert sich leider meines Erachtens ganz viel in der Debatte. Also meist, Geld ist nicht wichtig, es geht nur um Purpose. Ja, aber ich kann keinen Purpose stiften, ohne Geld zu haben. Ich kann auch als Privatperson, wie soll ich Geld spenden für den kürzesten Purpose, wenn ich das nicht habe? Es geht einfach nicht.
Ja.
Da rufe ich auch meine Schnüren immer zu auf, diese Ebene wirklich im Blick zu behalten.
Ja, sehr spannend. Das ist die Steilvorlage schon fast für die nächste Frage und das nächste Thema auch. Du hast es gerade auch schon angedeutet, ja. Du brauchst Werte im Unternehmen, ja, um noch Mitarbeiter zu gewinnen. Und du brauchst Kultur im Unternehmen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Sind wir uns natürlich einig, ja. Aber das ist natürlich das Thema, was mich ja gerade sehr, sehr stark auch triggert und auch unser Unternehmen triggert. Was bedeuten denn Werte aus deiner Sicht der im Unternehmen? Und wenn du die Werteformulierung, du hast ja sicherlich auch schon mehr als genügend gelesen von diversen Unternehmen, wie Werte formuliert werden und wenn du da die ethischen Grundwerte siehst, die dann mit schönen Prosa-Formulierungen dann irgendwelchen Wänden hängen, Broschüren stehen, Homepages sind, ja, und abgehakt, ich habe auch die Werte irgendwo dann mal formuliert, ja. Aber was bringen die im Unternehmen? Und sind sie nicht austauschbar? Also kann ich mir das Leitbild und die Werte des einen Unternehmens nicht genauso auch in dem anderen Unternehmen aufhängen? Ich hatte im letzten Podcast gesagt, ja, ich schaue mir dann das Leitbild von einem Unternehmen an und da sind dann 12 Werte wunderschön definiert, aber das sind alles Werte, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja, dass dabei was rauskommt und dass es dabei auch um Wertschöpfung geht, um Wirtschaftlichkeit, um Erfolg, um Leistung, was ja auch alles Werte sind, ja, die finden sich aber nicht wieder, ja, sondern es geht um Respekt, um Wertschätzung, um der Wertschätzung willen, es geht um Offenheit, um Ehrlichkeit und so weiter. Also, aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise zum Ergebnis führt, ja. Wie siehst du es?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, denn diese Werte, die du gerade sehr, sehr blumig beschrieben hast, ohne sie konkret zu zitieren, die kennen wir alle. Also die reichen ja von der Schmiererei an der Toilettentür im Bahnhof über das schwarze Brett im Kaninchenzüchterverein bis hin zum Unternehmen. Wir gehen fair miteinander um, wir haben Respekt vor dem anderen, wir sind nett zu unseren Nachbarn, also so wirklich diese Phrasen aus der Bull-Piep-Piep-Piep-Maschine aus dem Internet, die dann halt nur in anderen syntaktischen Zusammensetzungen da halt aufgestellt werden. Das taugt natürlich nichts. Weil das sind Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens, die da einfach halt nur noch mal ja, wiederholt werden. Also Dinge, die wir sowieso einhalten müssen, damit unsere Gesellschaft auch nur irgendwie funktionsfähig ist. Und das reicht aber nicht, um unternehmerische Identität, um unternehmerische Kultur zu stiften. Da will ich auch einfach fühlen als Mitarbeiter, was heißt das denn ganz konkret? Was bedeutet das denn? Wir gehen fair miteinander um. Was heißt das denn ganz konkret? Heißt das nur, dass ich dem anderen kein Beinchen stelle an der Treppe, um seinen Posten einzunehmen? Oder heißt das zum Beispiel, dass Fairness bedeutet, dass man jetzt mal ins Blaue hinein freiwillig auf sein Weihnachtsgeld verzichtet in dem Jahr, in dem es nicht gut läuft. Jetzt völlig ins Blaue gesprochen.
Ja, super. Bin bei dir.
Was gibt's denn da?
Ja.
Oder wir legen Wert auf ein menschenwürdiges Miteinander. Ja, also ich lege auch Wert auf die Menschenwürde, sowohl auf meine als auch die von anderen. Was soll man da sagen? Heißt das, dass ich den anderen nicht für seine Hautfarbe beschimpfe? Reicht das für menschenwürdiges Miteinander? Oder heißt das, dass ich zum Beispiel mich, nehmen wir mal Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass ich mich als Unternehmen, das dem nicht unterliegt aufgrund eines kleineren Volumens, dass ich mich freiwillig dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unterwerfe und auch schaue, dass meine Lieferkette im globalen Süden, in Subsahara-Afrika, dass dort auch keine Verstöße auftauchen? Heißt es das eine oder heißt es das andere? Und irgendwo da ist dann halt auch die Wahrheit, die auch zum Unternehmen passt. Und ich halte von dieser Phrasenschneiderei überhaupt nichts, weil das meiste passt überhaupt nicht zu Unternehmen. Wenn wir im Bereich Diversity Management unterwegs sind, ist das ja auch. Dann wird von Unternehmen gefordert, ja, dass sie divers sein sollen. Dann stelle ich auch an Hochschulen immer die Frage, wie integriert denn das Unternehmen, das in der Reinigung und Sanierung von diesen Hochöfen in der Industrie tätig ist, wie integrieren die denn Menschen im Rollstuhl in ihr Montageteam, um divers zu werden? Ja, geht nicht. Ja, genau, geht nicht. Das heißt also, wir können da auch nichts fordern, was der andere gar nicht erfüllen kann.
Genau.
Aber dafür müssen wir erstmal wissen, was können wir eigentlich erfüllen und was wollen wir auch erfüllen? Und was ist wirklich auch erwartbar von meinen Mitarbeitenden, was kann ich denen auch zumuten? Stichwort Anreizkompatibilität. Und wenn man das mal für sich selber reflektiert, wenn ich mir selber klar werde, auf was lege ich konkret Wert? Naja, klar, lege ich Wert auf Fairness, auf Menschenrechte, auf Gerechtigkeit, auf all diese schönen Begriffe, die ab nächste Woche wahrscheinlich auch wieder überall auf Wahlkampfplakaten plakatiert werden. Natürlich, das ist alles wunderbar. Es gibt aber kein Entscheid, also weder ein Unterscheidungsmoment noch ein Entscheidungsmoment. Weil wie entscheide ich mich in einer moralökonomischen Handlungssituation, wenn ich mich fair verhalten soll? Was heißt für mich Fairness? Was heißt für mich Fairness? Was heißt für jemanden Fairness auf einer unteren Hierarchieebene, der vielleicht gerade mal mit Mindestlohn irgendwie über die Runden kommt? Was heißt denn für den Fairness im Vergleich zum topbezahlten Vorstand? Was heißt denn da Fairness? Also mit dieser Phrasendrescherei, das Papier kann man sich sparen, auf dem man das ausdruckt.
Genau. Und ich meine, jetzt ist ja spannend, du bist ja nun jetzt auch durch deine Professur und durch deine lehrende Tätigkeit bist du ja nun auch permanent mit jungen Menschen ja auch beschäftigt, ja. Wo siehst du denn da im Moment die Situation, dass es immer schwerer natürlich fällt? Wir hatten heute bei den Klienten, wo ich in Aachen war oder bin jetzt gerade aktuell die Tage, auch eine sehr spannende Diskussion zu dem Thema. Die haben 50 Azubis, ja, und die hatten jetzt ein Thema, wo sich die Azubis auch mal körperlich anstrengen mussten, ja, und da haben 30 dann aufgehört, weil sie gesagt haben, ach nee, das ist jetzt so anstrengend, höre ich jetzt auf, ja. Und das heißt also, warum sind die Werte genau das, wie du es eben auch gesagt hast, diese Piep-Piep-Piep-Werte aber warum sind die Werte nicht auch so im Selbstverständnis drin, dass sie auch zu etwas inspirieren und zu einer Leistung, zu einem Ergebnis, zu einer Wirtschaftlichkeit und so weiter führen? Warum vergessen wir das immer mehr? Oder warum ist das nicht mehr zeitgeistig zu sagen, wenn ich jetzt in ein Team reingehe und sage, bitte formuliert euch einen Wertekodex, ja, der für euch jetzt hier in den nächsten Jahren gelten soll, wie ihr das miteinander und im Sinne des Unternehmens entwickelt, dann werden Höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht schon diverse Vorarbeit geleistet habe, Werte wie Erfolg, Leistung, Wirtschaftlichkeit und so weiter, die werden da nicht drin sein, sondern es werden erstmal genau diese anderen Werte drin sein. Und erst wenn ich dann souffliere, ja, und sage, was ist denn mit dem Wert Leistung? Gibt's der, ist der vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise wichtig oder Erfolg oder so? Dann fängt man vielleicht mal an, sich Gedanken drüber zu machen. Aber warum ist das nicht populär? Oder warum ist es nicht mehr populär?
Das ist für mich dieses typische deutsche Not in my backyard-Syndrom, weil Werte wie Erfolg, Leistung, Wirtschaftlichkeit, die erfordern ja auch was von mir. Aber ich möchte mich ja wohlfühlen. Ich brauche ja meine Kuschelatmosphäre und mir darf ja nichts passieren. Von mir darf ja keiner was verlangen. Das halte ich tatsächlich dafür ein ganz, ganz großes Problem. Ich will nicht sagen, dass wir eine leistungslose oder leistungsunfähige Gesellschaft haben, aber dieses Prinzip, also das Work-Life-Balance, ich sag mal, in unserer Generation sehr worklastig war, jetzt sehr, sehr life-lastig geworden ist. Das spiegelt sich eben auch in der Negation oder in der Ignoranz für solche Werte wie Leistung, Erfolg, Wohlstand, Wachstum, Karriere, wie man das auch immer nennen mag, spiegelt sich da schon wieder. Das Interessante ist aber, wenn man dann an Hochschulen auch mal rumfragt, in einschlägigen Vorlesungen, wer denn auf Geld verzichten würde, um seine persönliche Moral im Unternehmen wiederzufinden, da gehen doch erstaunlich wenig Hände hoch. Also dann ist dann doch die Eigennutzmaximierung im finanziellen Sinne, was ich nicht schlimm finde. Ich gehe auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Das tust du wa ja wahrscheinlich auch, ja genau wie die allermeisten anderen. Ja, finde ich nicht schlimm. Aber aus diesen hehren Zielen, also ich trete an, um meinen Purpose zu verwirklichen und ich habe hier individuelle Wachstumsbedürfnisse, ja, ich möchte was hinterlassen, Modell nach Richard Barrett und so weiter. Und das ganze Thema Geld, Status interessiert mich alles nicht. Also Dinge wie Firmenwagen und 13. Jahresgehalt und ein schönes Büro bleiben weiterhin wichtig. Das heißt also, die Ansprüche an Wirtschaftlichkeit sind schon da, aber offensichtlich ist man weniger bereit, selber dafür vielleicht so viel zu tun, wie das mal der Fall gewesen ist.
Naja, unterstreicht ja auch die Auswertung, die ja gerade in den letzten Wochen durch die Medien gegangen ist, dass wir in Deutschland mittlerweile 1300 Stunden arbeiten, ja. Und wir mit Abstand das Schlusslicht ja in dieser Welt mittlerweile bilden, dass selbst in Ländern, wo man es nicht erwartet, ja in Amerika, es sind 1800 Stunden nach wie vor angesagt, ja, auch aufgrund der ganzen Sozialversicherungssysteme etc. natürlich, ja. Und wir, wie gesagt, in Deutschland es jetzt wirklich geschafft haben, ja, mit dem größten Rückgang, glaube ich, in den letzten 5 Jahren. Ja, also ich weiß nur, in der Bauwirtschaft haben wir als KPI 1800 zu fakturierende Stunden eines gewerblichen Mitarbeiters, ja. Aber das sind wir ja meilenweit davon entfernt, wenn ich sehe, dass wir im Durchschnitt 1300 Stunden mittlerweile leisten. Also deswegen, ich finde es jetzt sehr spannend. Ja, wir schreien immer mehr nach Kultur und Kultur in Unternehmen und Nachhaltigkeit und, ja. Aber die Frage ist, will einer noch was dafür tun? Oder ist es halt wirklich, ist es jetzt mittlerweile, dass wir wollen irgendwo alle Kuschelzoo haben, so wie du es ja auch gerade sagst, ja, aber wirklich was tun wollen wir nicht mehr in unserem, also in dem, wie wir hier in der Schaffenskraft sind.
Der anderen Seite muss man auch sagen, sowohl zur Ehrenrettung, aber auch, damit ich auch meine eigene Eingangsthese ja nochmal ein bisschen auch halten kann, dass diese Eigennutzmaximierung natürlich irgendwann auch aufhört, nämlich wenn man meint, einen sozioökonomischen Status erreicht zu haben, der einen selber wirklich zufriedenstellt. Weil dann geht es ja wirklich in die Wachstumsbedürfnisse rein, egal ob man das Modell nach Maslow nimmt oder das nach Barrett, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe also meine sozusagen, ja, meine Grundbedürfnisse erfüllt, die liegen beim einen etwas niedriger, beim anderen etwas höher. Und dann schaut man schon, zum Beispiel wechsle ich jetzt für 5.000 Euro Bruttogehalt mehr im Jahr den Job und gehe zum Unternehmen, mit dessen Wertegerüst ich mich nicht einverstanden erkläre, oder bleibe ich dort, wo ich bin, nehme einen Gehaltsnachteil im Kauf, bin aber in einem Umfeld, das meiner persönlichen Ethik zum Beispiel entspricht. Und da merkt man dann schon, dass es eben vom Status abhängt. Das bestätigen dann eben auch Studierende. Naja, wenn ich das habe, wo ihr mit dem ich persönlich zufrieden bin, ja, das ist eine ganz, ganz individuelle Einschätzung. 150 Quadratmeter Penthouse in München haben möchte, dann brauche ich etwas mehr, als wenn mir ein altes Zechenhaus in Ostdeutschland ausreicht, um mal zwei ganz gegensätzliche Pole aufzumachen, ohne das eine besser finden zu wollen als das andere. Dann habe ich einfach eine andere Erwartungshaltung an Einkommen, Status und so weiter. Dann kommt natürlich der Wechsel, dass man sagt, okay, dann schaue ich aber wirklich auf die Werte, weil dann ist es mir egal, weil mein Gehalt kriege ich sowieso, dann bleibe ich aber auch da, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Aber jetzt zu glauben, jemand nimmt bewusst massive Gehaltskürzungen in Kauf, um sich ethisch, moralisch in seinem Unternehmen wohlzufühlen, das lässt sich mit meiner dann doch in dem Fall ja recht schmalen empirischen Evidenz tatsächlich nicht halten. Diese Vorstellung. Jetzt wird ja ganz oft suggeriert, dass gerade die Generation YZ, was wir da halt auch immer ja mittlerweile haben, dass die alle gerne auf Geld verzichten möchten. Das stimmt gar nicht. Warum denn auch? Also ich meine, das Leben wird ja nicht einfacher, wenn man wenig verdient. Und da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, meine Basis muss halt stimmen, damit ich dann den nächsten Schritt gehen kann. Und bei diesem nächsten Schritt, da entscheidet dann die Unternehmenskultur auch ums Employer Branding. Wenn ich top bezahlte Fachkräfte habe, die sechsstellig mit Firmenwagen oder welchen ja, Gratifikationen auch immer verdienen, die meisten gucken schon, wo sie hingehen. Und wenn ich ein Asshole-Unternehmen bin, dann werde ich Schwierigkeiten haben, mit einem Non-Asshole-Unternehmen einfach standzuhalten, wenn die ähnliche Rahmenbedingungen bieten wie ich. Ähnliche. Vielleicht nicht 100% die gleichen, aber ähnliche
Es
Bedingungen.
ist, ja, also das kann ich nur bestätigen. Ja, können wir auch sehr schöne Beispiele erzählen, dass wir sogar in den sehr schwierigsten Rahmenbedingungen in Branchen, die normalerweise in ihrer ganzen Branchenwahrnehmung die größten Probleme haben, überhaupt Mitarbeiter zu gewinnen, weil es ein schwerer Pflegebereich zum Beispiel, ja, unattraktive Arbeitszeiten, schwere Tätigkeiten, keine gute Bezahlung, schwieriges Umfeld und so weiter. Wir haben ein Unternehmen, der ist im Bereich Altenpflege. Und der ist in den letzten Jahren von 300 auf 800 Mitarbeiter gewachsen und baut mittlerweile die 9. Seniorenresidenz, ja.
Der muss ja irgendwas richtig machen.
Genau, richtig, ja. Und die jungen Menschen, ja, gehen in die Altenpflege, weil sie sagen, beruflich ist es völlig egal, was man macht, entscheidend ist, bei wem man es macht. Ja, und gehen über die Identity dahin und wollen da mitarbeiten und wollen da mitwirken und wollen da Gas geben. Der bezahlt jetzt auch ganz gut und hat da auch attraktive Rahmenbedingungen natürlich jetzt geschaffen. Also das passt dann schon auch dazu, aber der hat
Ja,
kein Problem, Wachstum
Andreas,
zu
aber das
erhöhen.
ist der Punkt. Es passt eben zusammen, aber
Ja,
die
genau.
Haltung. Ich bin ein tolles moralisches Unternehmen und weiß ich nicht, wir haben eine Dachbegrünung und wir haben Babykatzen im Büro aufgenommen und wir tun auch ja noch was Gutes ja für den Kindergarten nebenan, aber ihr arbeitet ja für Mindestlohn.
Funktioniert nicht. Genau
Keine
so ist es.
Anreizkompatibilität. Da sind
Ja.
wir nämlich auch bei meinem zweiten besten Freund Aristoteles, der in seiner nikomachischen Ethik ja das Modell der Eudaimonie ausgeführt hat. Eudaimonie heißt sowas wie das große Gute, das übergeordnete Gute. Und er sagt ganz klar, um dieses übergeordnete Gute zu finden, das ist bei ihm das Leben im Einklang mit der Tugendhaftigkeit der Seele, also sehr philosophisch. Aber um da hinzukommen, muss ich, deutsche Übersetzung, mit äußeren Gütern hinlänglich ausgestattet sein.
Auch schön. Ah,
Dann,
super.
damit ist alles gesagt. Muss
Überragend.
mir in meiner individuellen Situation gut gehen, was ich meine, was gut gehen bedeutet, damit ich dann sagen kann, so, ab jetzt, die nächste Ausrichtung ist nicht mehr materiell geprägt.
Ja,
Aber
und
dafür brauche ich halt irgendwas. Dem einen Philosophen reicht seine Tonne und dass man nicht in der Sonne steht, das ist okay. Aber ich sag mal, mit Familie in einem westeuropäischen Lebensumfeld ist das vielleicht nicht genug. Die Tonne, auf die die Sonne scheint. Das reicht nicht den allermeisten.
Du hast ja eben die Generationen auch schon angesprochen und die Zs und die Alphas ja jetzt demnächst,
Stimmt,
ja.
gibt's ja auch.
Ja,
Ne?
genau, die kommen ja jetzt auch noch alle ja rein. Also mittlerweile sind sie ja in den Ausbildungsjahrgängen ja schon drin auch, ja. Ich habe in meinem letzten Podcast nochmal das Thema der Inspiration ja besonders hervorgehoben. Und deswegen würde ich auch gerne noch mal wissen, wie du das siehst. Ja, ist es gerade für die jüngeren Menschen jetzt, die ja mit den digitalen Medien und mit ihren Smartphones und mit was weiß ich was maximal natürlich beschäftigt sind und in ihren TikTok-Welten unterwegs sind? Ja, was glaubst du, wie kriegst du die gezündet? Ja, ich hab gesagt, du musst, egal ob du Eltern bist, Lehrer bist, Unternehmer bist, Führungskraft bist, ja, du musst es schaffen, diese jungen Menschen zu inspirieren. Du musst sie in irgendeiner Art und Weise versuchen, ja, zu einer Inspiration, mit einer Inspiration zu begeistern, abzuholen, mitzunehmen. Ja, wie siehst du das? Wo sind die Triggerpunkte, wie du diese gerade jungen Generationen mitnehmen kannst in dieses ganze Thema und in das, was jetzt passiert?
Ich weiß es nicht. Da bin ich ganz offen. Ich habe keine Idee, wie man das in der Breite schaffen kann. Aber ich habe ein positives Beispiel. Ich bin hier in Mönchengladbach im wunderbaren Renaissance-Schloss, ja, Museum Schloss Reith. Ja, gebe ich gelegentlich Führungen durchs Museum. Und gestern war eine Gruppe spanischer AustauschschülerInnen bei uns im Schloss. mit Übersetzer, die habe ich durchs Haus geführt und keiner hatte sein Smartphone in der Hand. Warum? Die hatten die Auflage, ihre Smartphones alle zu Hause in Spanien zu lassen. Und am dritten Tag haben alle gesagt, das ist super, dass wir die nicht haben. Jetzt konzentrieren wir uns nämlich auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Am Ende scheint es nur durch die Zwangsentkopplung zu gehen. Hätten die Smartphones dabei gehabt, ich hätte Kopfstand und Purzelbäume ins Museum machen können, es hätte niemand zugehört. Da sie die Möglichkeit aber nicht hatten, haben sich darauf eingelassen, haben kluge Fragen gestellt, haben klug analysiert, haben klug mitdiskutiert. Also es funktioniert, wenn diese Pseudo-Inspiration nicht vorhanden ist. Weil sonst ist einfach die Aufmerksamkeit davon komplett gebündelt. Ich las letztens in der Zeitung, Aufmerksamkeit liegt mittlerweile, glaube ich, bei unter 5 Sekunden, was man halt so fürs Wischen braucht, für Reels und wie der ganze andere Krempel da in verschiedenen ja, Formaten heißt. Ob man darüber hinaus Inspiration schaffen kann, ich bin mir sicher, dass es geht, aber wahrscheinlich nur, wenn die Dinger nicht mit dabei sind. Weil sonst ist die Aufmerksamkeit extrem gebündelt, sodass für andere Dinge, die deutlich wichtiger sind als das, was da passiert, wahrscheinlich untergehen. Aber wie man das im Betrieb schaffen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht über ein Handyverbot am Arbeitsplatz. Keine Ahnung.
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Wir haben jetzt auch tatsächlich sehr viele Azubi-Workshops gemacht. Auch meine Consultants, meine Teams in den verschiedenen Unternehmen. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wenn die Smartphones bleiben draußen oder werden vorne abgelegt, und dann wir lassen uns heute wirklich mal diese 6 Stunden ja ausschließlich auf das ein, was wir hier machen. Und die waren alle begeistert. Also es passt genau zu dem, was du sagst, ja. Und ja, ist die Frage, wie wir die Kultur letztendlich in den Unternehmen damit zumindest ein Stück positiv entwickeln können, wenn wir vielleicht die Aufmerksamkeit ja auf das lenken, um was es in dem Unternehmen auch geht, und die Menschen da auch, ich meine, wie gesagt, es sind ja jetzt nicht mehr nur die jungen Generationen. Es ist auch total spannend, ja, jetzt auch zum Beispiel, wenn wir, du erlebst es ja auch permanent, wenn wir irgendwo Meetings haben oder sowas, dass die Leute wirklich sensibilisieren muss, dass sie keine Parallelarbeiten machen und nicht parallel irgendwelche E-Mails beantworten oder irgendwas, sondern wirklich bei dem sind, was wir gerade jetzt zusammen tun, ja, und nicht in dem weitermachen und mit einem Ohr mal zuhören, ob es vielleicht irgendwie gerade einen Schlüsselreiz gibt, der sie anspricht oder so.
Interessante ist ja, die Menschen glauben ja, dass sie alle Multitasking beherrschen würden. Aber das ist halt natürlich Blödsinn. Ja, du weißt es selber, man braucht einfach immer länger und die Ergebnisse ja sind schlechter. Also dieser Versuch, sagen, ja, ich kann beides. Also, ja, ich kann mit Andreas quatschen und gleichzeitig irgendwie noch 3 WhatsApps schreiben. Also beides wird nicht so gut sein, wie es halt sein könnte, wenn man sich konzentrieren würde. Also meines Erachtens geht es wirklich nur mit der, ich nenne es mal im positiven Sinne, erzwungenen Bündelung von Aufmerksamkeit auf das eine Thema, das dann gerade auch im Fokus steht. Aber du hast gerade auch die Rolle von Eltern angesprochen. Also unsere Tochter wird 9 im Februar. Geht natürlich schon los. Ja, warum habe ich denn kein Smartphone? Die anderen haben aber woher kommt das? Doch nur, weil die bei der Erwachsenengeneration sieht, Eltern, Tanten, Großeltern, dass die Dinger kontinuierlich im Einsatz sind. Ja, Papa, warum hast du denn nicht so eine Smartwatch von Hersteller XY? Alle haben das doch. Warum denn du nicht? Kommt Argument, du bist ja auch alt, das schließt sie dann meistens hinten an, aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, das halt nicht zu tun. Aber da muss man Kinder halt auch hinbringen, zu sagen, man darf auch auf sowas verzichten. Du musst, der erste Blick morgens muss nicht auf deine WhatsApp sein oder auf Instagram oder wen auch immer. Es gibt auch andere Dinge. Und da sind wir auch in der Vorbildfunktion. Und das Schlimmste, was natürlich passieren kann, wenn du als Seminarleiter oder deine ja, Consultants dann mal eben aufs Handy gucken im Seminar. Damit ist die Botschaft natürlich weg.
Das ist genau,
Dann
so sieht
sind wir
es
auch
aus.
wieder beim Unternehmen, Vorbildfunktion der Führungskräfte. Arbeitskompatibilität und Ausgleichsinteresse muss für alle gelten. Ich kann nicht sagen, wir werden nachhaltig, ihr fahrt Jobrad, aber mein 20-Liter-Verbraucher in der Stadt auf 100 Kilometer, den brauche ich trotzdem weiter.
So ist es.
Ja, weil ich bin ja Geschäftsführer. Und dann sind wir an einem problematischen Punkt von Ethik. Also diese Erwartung muss für alle gelten und zwar immer. Weil sonst ist es halt natürlich auch nicht naturgesetzfähig nach Kant.
Genau. Wir in Hessen sagen dazu, wie der Herr, so ist geschehen.
So sieht's aus. Genau.
Lieber Patrick, ich schaue mit Schrecken auf die Uhr. Ich habe es ja
Ja,
fast
stimmt.
durch wieder. Wir reden mal eine halbe Stunde. Ja, das ist ja, es ist einfach unmöglich. Also jetzt ist schon mal klar, ich habe eine spannende Aufgabe. Ich werde mir jetzt die Reihenfolge der nächsten 10 Ausgaben überlegen, die wir beide zusammen machen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Es hat einen ganz, ganz großen Spaß gemacht, heute mit dir den ersten Podcast aufzunehmen. Bin sehr happy darüber, dass wir uns getroffen haben. An der Stelle sei auch dem lieben Dr. Finn Breuer Dank,
Unbedingt.
der uns zusammengeführt hat. Der muss hier namentlich nochmal erwähnt werden.
Absolut.
Und ja, wir werden uns demnächst nicht nur im Podcast sehen, sondern wir gehen zusammen ins Stadion. Das haben
Genau,
wir.
und dann machen wir den nächsten Podcast, machen wir im Stadion.
Ja, genau, das müssen wir doch auflösen, dass wir beide natürlich jetzt auch mindestens noch mal 3 Podcasts füllen könnten über das Leben von Borussia Mönchengladbach. Da hätten wir auch viele Themen, aber das wollen wir nicht jedem zumuten. Also von daher wollen wir uns hier über die anderen Dinge unterhalten. Ja, du sollst auf jeden Fall in der heutigen Ausgabe die Möglichkeit haben, dein Schlusswort zu sprechen. Was ist dir noch wichtig? Was möchtest du heute noch loswerden, lieber Patrick?
Was mir wichtig ist, erstmal herzlichen Dank, lieber Andreas, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht, sich auf gefühlte digitale Ferne, aber räumliche Nähe über so ein Thema austauschen zu dürfen. Einfach vielleicht auch ein paar Impulse gesetzt zu haben. Und mir ist wichtig, wenn man über das Thema nachdenkt, dass man bei sich selber anfängt. Erstmal, ich bin für mich selber maßgeblich, was Ethik und Moral angeht. Was der andere macht, kann mir erstmal egal sein. Wenn ich sage, das, was ich versuche, mich moralisch aufzustellen, in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen und denke darüber nach, bevor ich etwas tue, dann ist man auf einem guten Weg, privat und auch in unseren ökonomischen Strukturen. Und wenn wir Leute, Menschen inspirieren können, da sind wir bei der Inspiration, das auch zu tun, Handlungen einmal zu überdenken, dann wird es auch dazu führen, dass wir diesen Ausgleich von Markt und Moral hinbekommen.
Vielen, vielen Dank. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage danke, ja, freue mich aufs nächste Mal. Und ja, liebe Hörende und Sehende, ja, viel, viel Erfolg und viel Spaß, ja, bei allem, was Sie sich für die nächsten Tage ja vorgenommen haben. Jetzt stehen ja nun in vielen Unternehmen die Strategieprozesse gerade im Mittelpunkt des Tuns, ja. Und natürlich bei allem auch, was die ökonomischen Ziele des nächsten Jahres sind, ja auch auf jeden Fall immer genügend Zeit auch nehmen für die Kultur des Unternehmens auch und für die Moral, ja, und damit die Menschen natürlich auch zu etwas Positivem zu inspirieren. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal, ganz liebe Grüße, ihr, euer Andreas Schmaler.
Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.